In Siege der Medizin geht es um historische Ereignisse. Aber historisch, das hat ja zwei Bedeutungen. Es kann um Sachen gehen, die weit in der Vergangenheit liegen, Geschichten aus dem Geschichtsbuch, oder um ganz aktuelle Dinge, von denen wir heute schon wissen, dass sie in die Geschichte eingehen werden. Und in dieser Episode geht es um eine solche Geschichte, die Geschichte schreiben wird, um eine Entdeckung, die sicher in zukünftigen Geschichtsbüchern oder, tja, was weiß ich, Geschichtsholos oder Geschichtsimplantaten behandelt wird. Wir können nur den Prolog erzählen, denn diese Story ist noch lange nicht fertig geschrieben und niemand weiß, ob sie ein Happy End haben oder verdammt düster enden wird. Es geht heute um die Entdeckung von CRISPR-Cas9, besser bekannt als die Genschere. Okay, sorry, das war jetzt ein bisschen übertrieben, dramatisch, aber andererseits weiß ich auch gar nicht, ob man die Bedeutung dieser Entdeckung überhaupt übertreiben kann. CRISPR-Cas9 könnte die Medizin und möglicherweise den Menschen selbst für immer verändern. Ich werde später versuchen zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und zwar so, dass sogar ich es verstehen würde.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, dem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, euch auf dieser spannenden Zeitreise zu begleiten. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und erzählen Geschichte als Geschichten. Faktentreu und wo nötig mit ein bisschen Fantasie, um sie zum Leben zu erwecken. Wir erzählen von Siegerinnen und Siegern, von großen und kleinen Fehlern, von berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die zu Unrecht vergessen sind. Mit CRISPR-Cas9 sind ungefähr so viele Hoffnungen wie Befürchtungen verknüpft. Da ist alles dabei, von ewiger Jugend und dem Sieg über alle Krankheiten bis zum Ende der Menschheit, wie wir sie kennen. Und es wird viel darum gestritten, ob und in welchem Ausmaß man diesen Mechanismus erforschen, weiterentwickeln und anwenden darf. Um uns im Dschungel der ethischen Fragen ein bisschen besser zurechtzufinden, haben wir einen Gast eingeladen, der sich sehr intensiv damit auseinandersetzt.
Mein Name ist Nikolaus Knöpfler. Ich leite in Jena das Ethikzentrum, den Bereich Ethik in den Wissenschaften und in der medizinischen Fakultät das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Von meiner Herkunft bin ich weder Jurist noch Mediziner, sondern komme aus Philosophie, Theologie und Staatswissenschaften.
Keine Sorge, wir werden nicht in irgendwelchen geisteswissenschaftlichen Elfenbeintürmen herumkraxeln. Die Fragen, um die es uns geht, sind sehr konkret. Und wir müssen sie heute stellen und uns mit ihnen auseinandersetzen, bevor sie einfach durch die Fakten beantwortet werden.
Wir haben jetzt durch CRISPR-Cas eine große Möglichkeit, die fängt jetzt gerade an, in unsere Genetik auch konstruktiv einzugreifen, und es gibt vielleicht schon wieder neue Methoden. Also da bewegt sich enorm viel. Das heißt natürlich nicht, dass es vielleicht zu unserer Lebzeit so einen großen Entwicklungsschwung gibt, aber vielleicht in 30 Jahren, vielleicht schneller, ich kann es nicht sagen. Nehmen wir nur Erbkrankheiten, die richtig schrecklich sind. Wenn man einfach durch einen Reparaturmechanismus jemand heilen könnte, sodass bei ihm niemals Chorea-Huntington oder die erbliche Form von ALS auftritt. Insofern ist da ganz viel Kostbares auf dem Weg. Der zweite Fall wäre, wenn die CRISPR-Cas-Methode so entwickelt ist, dass man nicht nur Krankheiten bekämpfen könnte, sondern tatsächlich der Mensch sich so radikal verändert, dass wir auf einmal Menschen haben, die noch ursprünglich so ein menschliches Genom haben, aber das so verändert ist, dass wir eigentlich uns gar nicht mehr so richtig wiedererkennen, möglicherweise nicht einmal mehr miteinander fortpflanzen könnten.
Ja, es ist nicht auszuschließen, dass wir aus uns selbst heraus eine ganz neue Art erschaffen. Ihr merkt schon, es gibt heute ziemlich viel Zukunftsmusik für einen Geschichtspodcast. Wie immer in dieser Staffel wollen wir aber vor allem von besonderen Menschen erzählen. Die drei Hauptfiguren dieser Episode heißen Jennifer Doudnaw, Emmanuel Charpentier und Evie Junior. Sie haben eine Eigenschaft, die sie in dieser Serie besonders macht. Sie leben noch. Sie schreiben diese Geschichte weiter, während ich sie erzähle. Berkeley in der San Francisco Bay Area, Standort der University of California, Berkeley. Der zweitgrößte freistehende Glockenturm der Welt, der Cerveris Tower, überragt den hügeligen Campus. Von der Besucherplattform hat man bei gutem Wetter einen fantastischen Blick auf die Stadt und die Skyline von San Francisco auf der anderen Seite der Bucht. Läuft man vom Campus die Hearst Avenue in Richtung der Bucht, vorbei am Innovative Genomics Institute und dem veterinärmedizinischen Ableger der Uni, kommt man nach etwa 20 Minuten zu einem kleinen Fitnessareal des langgezogenen Olone Parks. Ein paar Bänke und Gerüste, an denen junge Leute trainieren, Studentinnen und Studenten, Nachbarn und Evie. Ein Sommertag im Jahr 2019. Einer von Evies guten Tagen. Wieder und wieder zieht er seinen großen, muskulösen Körper in die Höhe, Klimmzug um Klimmzug, und jedes Mal, wenn er sein Kinn über die Stange hebt, blitzt der Trotz in seinen Augen. Endlich lässt er sich von der Stange fallen, geht zu einer der kleinen Fitnessbänke, wischt sich den Schweiß von der Stirn und nimmt einen großen Schluck aus seiner Wasserflasche. Dann nimmt er die Hanteln aus seiner Sporttasche, legt sich mit dem Rücken auf die Bank und beginnt, die Gewichte zu stemmen, keuchend, mit einem verbissenen Lächeln auf den zusammengepressten Lippen. An seinen guten Tagen platzt Evie vor Energie. Er trainiert wie besessen, joggt durch die Stadt oder fährt stundenlang auf dem Paddleboard durch die Bucht. Es scheint, als würde er an diesen guten Tagen für die schlechten mittrainieren. Für die Krisen, wie er sie nennt. Die Tage, an denen der Schmerz zuschlägt, ohne Vorwarnung, ohne Gnade. An denen auch die Schmerzmittel kaum noch helfen. Evie leidet an der Sichelzellkrankheit, auch bekannt als Sichelzellenanämie. Eine Erbkrankheit, die vor allem bei Menschen vorkommt, deren Vorfahren aus Afrika, genauer gesagt aus dem Teil südlich der Sahara, stammen. Bei den Betroffenen ist ein Teil der normalerweise runden roten Blutkörperchen sichelförmig. Sie transportieren kaum noch Sauerstoff, können zusammenklumpen und kleine Blutgefäße verstopfen. Das kann zu lokalen Durchblutungsstörungen, extremen, anfallartigen Schmerzen und lebensbedrohlichen Situationen führen. Einen solchen Anfall beschreibt Evie einmal mit den Worten: Es habe sich angefühlt, als habe ihm jemand beide Beine im selben Moment gebrochen. Eine Heilung gab es bisher nur, wenn eine Knochenmarksspenderin oder ein Knochenmarksspender gefunden wurde, was aber nur bei ca. 20% der Betroffenen der Fall ist, da sie sehr nah verwandt sein müssen. Evies Schwester stimmte einer Spende zu, doch trotz der verwandtschaftlichen Nähe war ihr Knochenmark für Evie unverträglich. Ihm bleiben, wie so vielen anderen, nur Schmerzmittel und die Möglichkeit, regelmäßig einen Teil des Blutes durch Blutspenden zu ersetzen. Doch da die Ursache der Krankheit eine Mutation der DNA ist, bildet sein Körper immer neue Sichelzellen. Das Krankenhausbett wirkt viel zu klein für den riesigen, muskulösen Evie. Eine Blutdruckmanschette liegt um seinen linken Arm, am rechten hängt ein Tropf. Das T-Shirt ist ein wenig hochgeschoben und gibt den Blick frei auf die Anschlussstelle eines zentralen Venenkatheters. Das ist im Grunde ein Plastikschlauch, der über einen kleinen Schnitt unter seinem Schlüsselbein in das Venensystem eingeführt wurde und bis kurz vor dem Herzen führt. Evie blickt zur Seite, zum verhängten Fenster. Seine Brauen sind zusammengezogen. Schwer zu sagen, ob er besorgt schaut oder einfach nur genervt von all den Untersuchungen, den Schläuchen, den Maschinen oder vielleicht auch wegen dem Krankenhausessen, das vermutlich auch in Kalifornien nicht von Sterneköchen zubereitet wird. Und doch, trotz des trostlosen Zimmers, trotz des Essens, trotz der ganzen Schläuche, ist auch das einer seiner guten Tage. Vielleicht einer der besten Tage seit langem. Und vielleicht der erste Tag eines neuen Lebens. Bereit? Fragt Dr. Gary Schiller und legt Evie die Hand auf die breite Schulter. Der wendet den Blick vom Fenster, schaut dem Arzt in die Augen und nickt. Bereit. Evie Junior ist einer der ersten Menschen, an denen nicht nur ein neues Medikament, sondern eine gänzlich neue Art zu heilen erprobt wird. Stammzellen. In ein paar Minuten werden die Ärzte und Forscherinnen diese Stammzellen über den Venenkatheter in seinen Blutkreislauf einbringen. Es sind Evies eigene Stammzellen, aber sie wurden genetisch verändert. Das Gen, das für die Bildung der Sichelzellen verantwortlich ist, wurde durch ein anderes Gen ersetzt, das schöne, runde, funktionierende Blutkörperchen bildet. Möglich wurde das durch CRISPR-Cas9, die Genschere. Nehmen wir das mal kurz auseinander. CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Auf Deutsch: gruppierte, regelmäßig verteilte, kurze, palindromische Wiederholungen. Es geht um bestimmte Abschnitte auf einer DNA. Abschnitte, die zum Beispiel im Erbgut vieler Bakterien vorkommen. Vor allem zwei Merkmale kennzeichnen diese CRISPR-Sequenzen. Sie wiederholen sich in regelmäßigen Abständen. Die DNA kodiert ja die Erbinformation mit Hilfe von vier Säuren: Adenin A, Cytosin C, Guanin G und Thymin T. A, C, G und T. Die vier Buchstaben der Sprache des Lebens, um es mal ein bisschen pathetisch auszudrücken. In unserer Folge über Rosalind Franklin sind wir da ein bisschen näher drauf eingegangen. Stellt euch vor, ihr findet irgendwo auf der DNA die Sequenz ATTG und 30 Stellen weiter dieselbe Sequenz, wieder ATTG und nochmal nach weiteren 30 Stellen und so weiter und so weiter. Eine regelmäßig wiederholte Sequenz. Damit es eine waschechte CRISPR-Sequenz wird, muss sie aber noch palindromisch sein. Palindrom, das kennt ihr. Otto ist eins oder Anna, A-N-N-A. Du bist von hinten wie von vorn, ihr wisst schon. Worte oder Sätze, die ihr eigenes Spiegelbild sind und rückwärts und vorwärts gelesen dasselbe ergeben. Nage vegan, pur ist Saft fast Sirup, so Sachen. Übrigens, wenn man die ersten drei Buchstaben meines Vornamens spiegelt, kommt DNA dabei heraus. Mir wurden also sowohl Genetik als auch Palindrome in die Wiege gelegt. Ich bin hier aber auch sowas von genau richtig. Und dasselbe geht natürlich auch mit A, C, T und G, den vier Buchstaben, die die Basen der DNA repräsentieren. Unser Beispiel von oben, A, T, T, G, ist kein Palindrom, aber A, T, T, A. ATTA wäre eins. Wenn sich also dieses ATTA irgendwo auf der DNA regelmäßig wiederholt, haben wir es mit einer CRISPR-Sequenz zu tun. Diese CRISPR-Sequenzen dienen als eine Art Anfangs- und Endmarkierung. Ihr kennt das aus Agenten- oder Kriegsfilmen, wenn ein Funkspruch als langes Band aus dem Funkgerät tickert. Da steht dann ein Satz und dann kommt ein großes Stopp und dann der nächste Satz, dann wieder Stopp und so weiter. Die CRISPR-Sequenz, also in diesem Beispiel unser ATTA, hat dieselbe Funktion wie dieses Stopp. Sie enthält selbst keine Information, sondern bedeutet: Achtung, jetzt kommt die Info. Das, worauf es bei der ganzen CRISPR-Geschichte ankommt, sind die genetischen Informationen, die zwischen jeweils zwei CRISPR-Sequenzen stehen. Also in unserem Beispiel ginge es um die 30 Buchstaben zwischen zwei ATTAs. CRISPR ist also ein System zum Speichern und Markieren von kurzen Gensequenzen innerhalb der DNA. Und es ist Teil des Immunsystems vieler Bakterien. Wenn die nämlich von Viren angegriffen werden und überleben, können sie einen kleinen Schnipsel aus der DNA des Virus zwischen zwei CRISPR-Sequenzen speichern, beziehungsweise aus seiner RNA. Aber über RNA reden wir später noch. Jedenfalls, anhand dieser gespeicherten Sequenz kann das Virus in Zukunft identifiziert werden. Man könnte CRISPR also auch als eine Art Verbrecherkartei bezeichnen. Und die CRISPR-Sequenzen sind wie Lesezeichen, die die einzelnen Virensteckbriefe voneinander trennen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was so ein Zettelkasten für Verbrecherfotos in irgendeiner Bakterie mit einer Stammzelltherapie für Evie Junior zu tun hat. Na, das kann ich euch sagen. Nichts. Zumindest nicht direkt. Womit wir bei Cas9 wären. Cas steht für CRISPR-assoziierte Proteine oder auf gut Deutsch Eiweißstoffe, die irgendwas mit CRISPR zu tun haben. Die 9 bezeichnet einfach nur ein ganz bestimmtes Protein aus der Cas-Familie. Es gibt auch ein Cas1, ein Cas12a, ein Cas13 und so weiter. Die Cas-Proteine sind sozusagen die Polizisten, die zur CRISPR-Verbrecherdatei gehören. Manche von ihnen sammeln die genetischen Informationen von eindringenden Viren und speichern sie zwischen den CRISPR-Abschnitten. Cas9 dagegen ist eher der Typ fürs Grobe und sucht anhand dieser Informationen nach Eindringlingen, um sie zu zerstören. Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier und ihre Teams haben herausgefunden, dass man diesen zerstörerischen Abwehrmechanismus bestimmter Bakterien auch für etwas anderes nutzen kann, nämlich um gezielt beliebige Abschnitte einer DNA auszutauschen. Egal, ob es die DNA einer Bakterie, einer Maus, einer Rose, deiner Mutter oder die von Evie Junior ist. Wie dieser Austausch funktioniert und was diese Methode für die Zukunft der Medizin und vielleicht in einem sehr fundamentalen Sinn für den Menschen an sich bedeutet, das schauen wir uns später an. Was sie für Evie bedeutet, zeigt am besten eine kleine Szene. Als die Stammzellen mit der modifizierten DNA langsam in Evies Körper fließen, stimmen die Krankenschwestern an seinem Bett ein Lied an. Happy Birthday. Für Evie soll heute ein neues Leben beginnen. Aber wir reisen erst einmal nach Hawaii und in die frühen 70er Jahre. Hilo, eine kleine Stadt in einer malerischen Bucht, 40.000 Einwohner, 2 Vulkangipfel in der Ferne, Palmen und, ja, vermutlich auch jede Menge Hawaii-Gitarren und Hawaii-Hemden. Die kleine Jennifer Doudna fühlt sich einsam in der Schule. 1964 ist sie in Washington, D.C. zur Welt gekommen. 1971, als sie 7 Jahre alt war, wurde ihrem Vater eine Stelle an der Universität von Hawaii angeboten und die Familie, Mutter, Vater, 3 Töchter, zog nach Hilo. Als Zugezogene ist Jennifer eine Außenseiterin und wird von den anderen gehänselt. Sie zieht sich in ihre Bücher zurück und legt sich eine dicke Haut zu. Die Bücher werden ihre besten Freunde und ihr zweites Zuhause wird die Natur, deren Wunder sie unendlich faszinieren. Bald geht sie einen Schritt über das Staunen hinaus und fragt, warum ist das so? Wie funktioniert das? Genauso wichtig ist ihr der Sport. Sie reitet und spielt Fußball. Auf dem Platz wird aus dem einsamen Mädchen ein Teil des Teams. Vor allem ihr Vater ist davon begeistert. Für ihn ist sie so etwas wie der Sohn, den er sich immer gewünscht hat. Schon komisch, oder? Als könnten sich nur Söhne für Wissenschaft interessieren und Fußball spielen. Tja, wir sind in den 70ern. Wissenschaft und Mathematik gelten vielen immer noch als Männersache. Und was den Fußball angeht, bis zum 31. Oktober 1970 hat der DFB den Frauenfußball in Deutschland nicht nur ignoriert, sondern seinen Vereinen ausdrücklich verboten. Ihr Vater jedenfalls fördert vor allem Jennifers wissenschaftliches Interesse, unter anderem, indem er sie mit jeder Menge Lesestoff versorgt. Als sie in der 6. Klasse ist, bringt er ihr aus einem Antiquariat ein Taschenbuch mit, das ihr Leben verändern wird. Die Doppelhelix von James Watson. Die Geschichte der Entdeckung der DNA-Struktur. Von diesem Buch haben wir schon in unserer Episode über Rosalind Franklin gesprochen. Franklin hatte die Entdeckung der Doppelhelix-Struktur durch praktische und theoretische Vorarbeit erst möglich gemacht. Watson hatte ihre Ergebnisse ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung und anfangs auch ohne jede Anerkennung verwendet. In seinem Jahre nach ihrem Tod erschienenen Buch gesteht er ihre Rolle bei der Entdeckung endlich ein, ist dabei aber respektlos und paternalistisch. Er nennt sie Rosie. Ein Spitzname, den sie Zeit ihres Lebens gehasst hat, und schreibt lieber über ihr Äußeres als über ihre Arbeit. Trotzdem ist das Buch für die 12-jährige Jennifer eine Offenbarung. Sie bemerkt, wie herablassend Rosalind Franklin dargestellt wird, aber den größten Eindruck hinterlässt bei ihr die simple Tatsache, dass Frauen überhaupt Wissenschaftlerinnen werden können. Die andere wichtige Erkenntnis, die sie aus dem Buch zieht, alles Leben folgt universellen Prinzipien. All die Wunder, die sie bei ihren Streifzügen am Strand oder im Regenwald entdeckt, die Muscheln, das Sleeping Grass, dessen Blätter sich bei Berührung zusammenfalten, die Schmetterlinge, allem liegt derselbe Mechanismus zugrunde. Die ganze belebte Natur ist eine Geschichte, die in einer einzigen Sprache erzählt wird. Einer Sprache mit den vier Buchstaben A, C, G und T. Der Sprache der DNA und der vier Basen Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Und noch etwas lernt sie aus Watsons Buch. Wissenschaft ist wahnsinnig spannend und kann Spaß machen. Sie hat schon andere wissenschaftliche Bücher gelesen, doch die handelten stets von emotionslosen Männern, die Laborkittel anhatten und Brillen trugen. So beschreibt es Doudna selbst. Watsons Buch ist ein Roman über das Abenteuer Wissenschaft und die aufregende Jagd nach Erkenntnis. Frankreich 1968. In Juvisy-sur-Orge, einer Kleinstadt ungefähr 20 Kilometer südlich von Paris, wird Emmanuelle Charpentier geboren. In ihrer Kindheit spielt sie Klavier und tanzt Ballett. Kein Fußball, soweit wir das herausfinden konnten. Neben der Kunst interessiert sie sich auch schon früh für Wissenschaft. Für manche in ihrem Umfeld scheint da ein Widerspruch zu liegen. Für Emmanuelle Charpentier gehört es zusammen. Kunst hat einen wichtigen Einfluss auf meine wissenschaftliche Karriere, sagt sie selbst. Du musst rigoros sein, aber dich auch gehen lassen können. 1986, nach Abschluss der Schule, zieht sie nach Paris und studiert Biochemie, Mikrobiologie und Genetik. Von Anfang an sieht sie sich nicht als Studentin, sondern als Wissenschaftlerin. Sie will Wissen schaffen, nicht passiv aufnehmen. Besonders liebt sie das Experimentieren. Man könnte sagen, dass das Labor ihr Zuhause wird. Naja, das klingt jetzt nach einer verrückten Wissenschaftlerin, die unter dem Labortisch schläft, ihren Tee im Erlenmeyer Kolben kocht und sich mit dem Bunsenbrenner die Zähne putzt oder so. Was ich meine ist, dass das Labor einer der Konstanten in ihrem ansonsten ziemlich bewegten Leben ist. Im Laufe ihrer zahlreichen Umzüge wird sie lernen, sich am neuen Ort in kürzester Zeit ein neues Labor einzurichten und zu ihrem wissenschaftlichen Zuhause zu machen. Mit ihrem Erfindungsreichtum könnte sie auch auf einer einsamen Insel ein Labor aufbauen, wie es Patrice Courvalin ausdrückt, der 1995 am Institut Pasteur in Paris ihre Promotion in Mikrobiologie betreut. Ihre wissenschaftliche Arbeit führt sie in den folgenden Jahren und Jahrzehnten an Universitäten und Institute in New York City, an ein Forschungskrankenhaus in Memphis, Tennessee, die Medizinische Universität Wien, die Universität Umea in Schweden, aber auch an so exotische Orte wie Hannover und Braunschweig. 2015 kommt sie schließlich nach Berlin. Aber da ist sie schon weltberühmt. Darum spulen wir noch einmal zurück und gucken uns an, wie es unterdessen Jennifer Doudna ergangen ist. Mit 23 geht Jennifer Doudna ans Pomona College in Claremont, Kalifornien, um Biochemie zu belegen. Sie macht ihren Bachelor of Arts und geht anschließend an die Harvard Medical School, um an ihrer Promotion zu arbeiten. Hier beginnt sie sich ernsthaft für die RNA zu interessieren. Damit ist sie in den frühen 80er Jahren mal wieder eine Außenseiterin. Die RNA war lange, das Mauerblümchen der Genetik. Die Forschung konzentrierte sich ganz auf die DNA, die die Erbinformationen enthält, und auf die Ribosome. Das sind die Proteinfabriken der Zelle. Sie bauen aus diesen Informationen Proteine. Proteine werden auch die Bausteine des Lebens genannt. Sie sind für Zellstruktur, Stoffwechsel, Immunsystem, Zellfunktionen verantwortlich und sogar dafür, dass wir uns bewegen können. Denn selbst die Muskelkontraktion wird von Proteinen gesteuert. Die RNA ist dafür zuständig, die Infos von der DNA abzuschreiben und zu den Ribosomen, also zu den Proteinfabriken, zu bringen. Ein Kopier- und Transportsystem. Langweilig. Bis man in den 80ern entdeckt, dass die RNA noch zahlreiche andere Funktionen hat, dass sie selbst wie ein Protein wirken kann, dass sie möglicherweise entscheidend für die Entstehung des Lebens selbst war und dass man ziemlich interessante Sachen mit ihr anstellen kann. Denkt nur mal an die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19. Natürlich lässt sich dieser Mechanismus auch missbrauchen, zum Beispiel von Viren. Die sind selbst keine Lebewesen, sondern bestehen nur aus DNA oder RNA sowie Proteinen. Sie müssen Zellen kapern und umprogrammieren, um sich zu vermehren. Doudna erforscht unter anderem, wie der Hepatitis-C-Virus seine RNA benutzt, um die Zellfabriken von Infizierten dazu zu bringen, virale Proteine zu produzieren. Ganz üble Zeitgenossen. Jennifer Doudna promoviert 1989 mit gerade einmal 25 Jahren. Ihr Weg führt sie anschließend über verschiedene Unis und Universitätskliniken und 2002 schließlich an die Universität von Berkeley, Kalifornien. Dort forscht zur selben Zeit die Mikrobiologin Jill Banfield an rosafarbenem Schleim. Nein, nicht an dem lustigen aus dem Spielzeugladen, sondern an genau der Sorte rosafarbenem Schleim, von der Eltern ihren Kindern wieder und wieder sagen, dass sie damit nicht spielen sollen. Ein bakterieller Biofilm, der auf batteriesäureähnlichen Grubenabwässern gedeiht. Banfield und ihr Team untersuchen die CRISPR-Sequenzen dieser Bakterien, also diese palindromischen Du-bist-von-hinten-wie-von-vorne-Muster, die sich in regelmäßigen Abständen wiederholen. Dabei entdecken sie, dass zwischen den einzelnen CRISPR-Markern Genschnipsel gespeichert sind, die aus dem Genom von Viren stammen, die im rosa Schleim mit den Bakterien koexistieren. Eine weitere Forscherin, Kira Makarova, erkennt, dass Jill Banfield damit sozusagen auf die Verbrecherkartei der Bakterie gestoßen ist. Ihr wisst schon, CRISPR-Sequenzen speichern kleine Abschnitte der DNA von eindringenden Viren, um diese immer wieder identifizieren zu können. CRISPR ist Teil des Immunsystems und funktioniert so ähnlich wie die RNA-Interferenz, ein anderer Teil des Immunsystems. Falls ihr jetzt nicht wisst, was RNA-Interferenz ist, kein Problem. Erstens müssen wir das jetzt nicht unbedingt wissen. Zweitens soll das hier kein Biologiestudium werden. Und drittens kennt sich nicht einmal Jill Banfield so richtig damit aus. Sie braucht dringend eine Expertin. Und manchmal ist es so einfach. Sie tippt RNA und Berkeley bei Google ein und als erstes Suchergebnis erscheint Jennifer Doudna. So kommt Jennifer Doudna dazu, sich mit CRISPR zu beschäftigen und ist sofort begeistert. Auch Emmanuel Charpentier kommt über die Forschung an der RNA zu CRISPR. Und 2011 ist es endlich soweit. Die beiden zukünftigen Nobelpreisträgerinnen lernen sich auf einer Konferenz in Puerto Rico kennen. Sie verstehen sich auf Anhieb. Gemeinsam spazieren sie durch das alte San Juan. Die schmalen Gassen, die Gebäude aus dem 16. und 17. Jahrhundert, das Kopfsteinpflaster haben eine beinahe europäische, französische Atmosphäre. Die Französin und die Amerikanerin, die beinahe Französisch studiert hätte, fühlen sich wohl und führen ein angeregtes Gespräch über Gott, die Welt und CSN1, ein Protein, das später in Cas9 umbenannt und weltberühmt werden sollte. Kurz darauf beginnt ihre Zusammenarbeit, über 8.500 Kilometer und 9 Zeitzonen hinweg. Schon ein Jahr später veröffentlichen sie ihre bahnbrechende Arbeit mit dem Titel »Eine programmierbare Doppel-RNA-gesteuerte DNA-Endonuklease in der adaptiven bakteriellen Immunität«. Gut, dass es einen etwas griffigeren Spitznamen gibt. Die Genschere. CRISPR-Cas9. Doudna und Charpentier haben sie nicht erfunden, sondern einen Weg gezeigt, wie man sie benutzen kann. Schauen wir uns das mal genauer an. Wenn ein Virus in eine Bakterie eindringt, lösen die Cas-Proteine ein Stückchen aus der DNA oder RNA des Virus heraus. Diesen Schnipsel vom Erbgut des Virus speichern sie dann in einer CRISPR-Region der DNA der Bakterie. Ihr wisst schon, die Verbrecherkartei. Zelleigene RNA kopiert wiederum den in der CRISPR-Region gespeicherten genetischen Fingerabdruck des Virus. Und unser besonderer Freund Cas9 bindet sich an diese RNA. Man kann es sich auch einfacher vorstellen. Cas9 klemmt sich die Akte unter den Arm, klappt den Kragen seines Trenchcoats hoch, zieht sich den Hut tief ins Gesicht und macht sich auf die Suche. Sobald er irgendwo Erbmaterial begegnet, das dem Fahndungsplakat entspricht, zerschneidet Cas9 es auf der Stelle und macht das Virus dadurch unschädlich. Die Genschere. So funktioniert sie in der Natur, und zwar ausschließlich in bestimmten Bakterien. Schön für die Bakterie. Aber was haben wir und was hat Evie Junior davon? Daudner und Charpentier zeigen, dass dieser Mechanismus nicht nur Viren-DNA zerschneiden kann, sondern jede beliebige DNA. Von Pflanzen, Tieren, Menschen. Und zwar an einer beliebigen, vorher festgelegten Stelle. Man kann im Labor dem Cas9-Protein statt eines Virenfingerabdrucks aus der CRISPR-Verbrecherdatei nämlich ein eigenes Fahndungsplakat unterschieben. Eine RNA-Kopie genau der Stelle im Genom, an der man etwas verändern möchte. Zum Beispiel eine Kopie der Stelle, die bei Menschen, die an Sichelzellenanämie leiden, nicht in Ordnung ist. Ganz einfach. Und wenn ich sage ganz einfach, heißt das so viel wie, es ist eigentlich super kompliziert. Aber weiter. Wir haben jetzt also einen maßgeschneiderten Komplex aus RNA und Cas9. Den hatten wir schon, der Typ mit dem hochgeschlagenen Trenchcoat-Mantel, dem Fahndungsplakat unterm Arm und der Lizenz zum Schneiden. Und den schleust man in den Organismus ein. Sobald er dort irgendwo auf DNA stößt, die der Beschreibung entspricht, schnippschnapp, Genschere. Ein Schnitt genau an der fehlerhaften Stelle. Natürlich will man in diesem Fall die DNA nicht zerstören, sondern reparieren. Und darum schickt man auch gleich eine Reparaturanleitung mit. Eine maßgeschneiderte DNA-Sequenz, die an der Schnittstelle eingefügt werden soll. Das nennt sich homologiegesteuerte Reparatur. Und ich werde den Teufel tun, das näher zu erklären. Hören wir doch mal, wie Emmanuel Charpentier es selbst beschreibt. Der folgende Ausschnitt stammt aus einem Interview mit Maiteen Nguyen Kim für die Max-Planck-Gesellschaft im Juli 2021. That works a little bit like a software.
Das funktioniert ein bisschen wie eine Software. Wenn man sich eine DNA als einen Text aus Sätzen und Wörtern vorstellt, dann funktioniert CRISPR-Cas9 als Software, die ein bestimmtes Wort, einen bestimmten Satz erkennen und ersetzen kann. Oder einen Buchstaben eines Wortes. Das ist es, was CRISPR-Cas9 tun kann, mit der DNA jeder Zelle und jedes Organismus. Das ist es, was beschrieben wird als die Möglichkeit, die DNA und damit den Bauplan des Lebens zu bearbeiten. Genau. CRISPR-Cas9 ist also letztlich sowas wie die Suchen- und Ersetzen-Funktion beim Textverarbeitungsprogramm. Seit ungefähr 14.000 Jahren beschäftigen sich Menschen mit der genetischen Veränderung von Lebewesen. Die ersten grob 13.940 Jahre davon beschränkte sich das auf die selektive Züchtung von Nutztieren und Pflanzen. Nachdem man die DNA und ihre Funktion entdeckt und grundsätzlich verstanden hatte, begannen Forscher in den 60ern, Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere radioaktiv zu bestrahlen, um zufällige Veränderungen in der DNA auszulösen, in der Hoffnung, dass ab und zu eine nützliche dabei ist. Anfang der 70er begann das Zeitalter der Biotechnologie. Genetische Manipulation ist seit langem möglich, war aber bis zur CRISPR-Cas aufwendig, ungenau, langwierig und extrem teuer. Mit CRISPR-Cas9 wurde ein neues Zeitalter eingeläutet, in dem wir die DNA, das Buch des Lebens, neu und umschreiben können. Viel, viel schneller, genauer und billiger als mit den alten Verfahren. Vor uns liegen ungeahnte Möglichkeiten. In diesem Podcast geht es natürlich zuallererst um die Aussicht, Krankheiten zu besiegen. Sichelzellenanämie, Krebs und eines Tages vielleicht sogar die Krankheit, der am Ende niemand entkommt, das Alter. Aber ist das Alter eine Krankheit? Was definieren wir als Krankheit und was ist einfach Teil des Lebens oder unserer Individualität? Sollte man die Sichelzellenanämie vielleicht schon bei Ungeborenen durch genetische Modifikation verhindern? Wäre gut, oder? Und wie ist es mit der Neigung zu Kurzsichtigkeit? Und wenn man mal dabei ist, vielleicht kann man ja gleich noch die Augenfarbe dem Wunsch der Eltern entsprechend verändern. Und wie wäre es, gegebenenfalls gegen Aufpreis, mit einem höheren IQ, leistungsfähigeren Muskeln und der Fähigkeit, Alkohol schneller abzubauen? All das und vieles mehr ist denkbar. Von der Immunität gegen Krankheiten über Einsteins und Mozarts auf Bestellung bis hin zu Supersoldaten, die weder Schmerz noch Mitleid kennen. Oh, habe ich schon maßgeschneiderte Viren erwähnt, die nur eine bestimmte, genau definierte Bevölkerungsgruppe befallen und krank machen? Uff, man kommt hier schnell in den Bereich der Dystopie. Vielleicht sollten wir diese ganze Büchse der Pandora ganz schnell wieder zumachen. Was meint Nikolaus Knöpfler dazu?
Dann wird viel Forschung, die Leben retten kann, oder sagen wir auf jeden Fall, das Leben verbessern kann, dadurch verhindert. Das ist wieder ein Aushandlungsprozess, deswegen weder Black noch White.
Ach, manchmal wünscht man sich fast ein bisschen mehr Schwarz-Weiß. Aber bei komplizierten Fragen sind nun mal die einfachen Antworten selten die besten.
Deswegen habe ich auch manchmal so bei Ethikkommissionen so meine Angst, dass in diese Kommissionen die Leute hingehen, die es besonders streng meinen. Und mein Begriff von Ethik ist eher, Ethik ist etwas, was lebensdienlich sein soll. Und das sollte gerade auch versuchen, Gutes möglich zu machen. Also wer nur die Risiken benennt und immer nur sagt, nein, 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 ist nach meiner Überzeugung kein guter Ethiker.
Evie Junior aus unserer Geschichte am Anfang würde ihm da sicher recht geben. Aber die ganze Gesellschaft sollte entscheiden, ob wir uns auf die Gefahren oder die Chancen konzentrieren, beziehungsweise wie wir beide ins Gleichgewicht bringen. Viele der Fragen, die CRISPR aufwirft, sind scheinbar noch nicht akut, weil zum Beispiel Designerbabys, ob Genies oder Supersoldaten, noch Science-Fiction sind. Und selbst kleine Modifikationen werden nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden, da noch nicht alle Folgen absehbar sind.
Spannend wird es, wenn man sagt, okay, das Risikoproblem wäre gelöst. Dann hat man das zweite Problem, was ist eine Verbesserung und was ist keine Verbesserung. Und wenn es risikofrei zu haben wäre, was machen wir mit denen, die diese Verbesserung nicht wollen? Wenn die Verbesserung nicht wollen, haben wir das nächste Gerechtigkeitsproblem, werden die dann schlechter behandelt, weil die natürlich logischerweise dann in der Schule kein so gutes Gedächtnis haben wie die sogenannten Verbesserten.
Wir könnten an den Punkt kommen, wo Menschen, vor allem Kinder, die mit unverändertem Erbgut geboren werden, gegenüber den anderen Nachteile haben, weniger leistungsfähig sind, anfälliger für Krankheiten oder auch nur nicht ganz so hübsch, was immer gerade als hübsch angesehen wird. Was letztlich vielleicht zu einer Art Zwang führt, mitzumachen. Und dann sind wir bei der Frage, ob eines Tages der Geldbeutel darüber entscheidet, wie unsere Kinder genetisch ausgestattet sind. Es gibt tausend weitere Zwickmühlen, die sich ergeben. Zum Beispiel, können wir überhaupt noch etwas entscheiden? Oder sind wir, wie bei so vielen Entwicklungen, auf einem Weg ohne Umkehr? Wir können und wollen hier keine Antwort geben. Ich selbst grusel mich genauso vor den Gefahren, wie ich auf die Chancen hoffe. Wer weiß, vielleicht werden unsere Nachkommen in ein paar Generationen nur den Kopf schütteln über unser Zögern. Denn nicht nur die Forschung entwickelt sich weiter, sondern auch unser Verständnis von richtig und falsch. Und zum Glück meistens in eine gute Richtung.
Wenn man allein schaut, wie das Bundesverfassungsgericht noch in den 50er Jahren die Strafbarkeit der Homosexualität mit dem Grundprinzip von Menschenwürde und aber dann sittlicher Ordnung begründet hat und jetzt über Artikel 6 des Grundgesetzes die Ehe für alle geschützt ist, dann sieht man, wie natürlich sich auch das Verständnis von dem, was Menschenwürde ist, ständig neu ausdifferenziert und damit Grundlagen, sagen wir, moralischer Überzeugungen jetzt der bundesdeutschen Gesellschaft. Und was in die Zukunft bringt, werden wir sehen. Ja, und deswegen sage ich natürlich, trotzdem kann man sagen, wenn ein sehr engstirniger ethischer Ansatz jede Forschung praktisch unmöglich macht, auch wenn er sie buchstabenmäßig noch erlaubt, dann ist das nicht meine Ethik oder mein ethischer Ansatz. Und wenn man sagt, laissez-faire, alles soll mal ausprobiert werden, ist das eben auch nicht mein ethischer Ansatz. Ja, aber es könnte jemand sagen, nee, das Leben entwickelt sich, Leben als Tanz, alles ausprobieren.
Im Jahr 2020 erhalten Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna den Nobelpreis für Chemie. Für die Entdeckung eines der schärfsten Werkzeuge der Gentechnik, heißt es auf der Website des Nobelpreiskomitees. Und weiter? Mit ihr können Forschende die DNA von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen mit höchster Präzision verändern. Diese Technologie hat die molekularen Biowissenschaften revolutioniert, neue Möglichkeiten für die Pflanzenzüchtung eröffnet, trägt zu innovativen Krebstherapien bei und könnte den Traum von der Heilung erblicher Krankheiten wahr werden lassen. Die Nachricht von der Verleihung des Nobelpreises erreichte Emmanuelle Charpentier übrigens in Berlin. Seit 2013 lebt und forscht sie vor allem in Deutschland und machte hier eine weitere große, allerdings nicht ganz so bahnbrechende Entdeckung. Die deutsche Bürokratie. Sie, von der es heißt, sie könnte auch auf einer einsamen Insel ein Labor aufbauen, hatte einige Probleme, als sie 2015 von Braunschweig nach Berlin umzog. Die Art und Weise, wie hier die Arbeitsabläufe funktionieren, das ist mitunter fast provinziell, sagte sie in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Ich war 6 Monate so gut wie ohne administrative Unterstützung. Dieser Umzug nach Berlin war schwierig. Als unser Labor von Braunschweig nach Berlin umgezogen ist, mussten wir den ganzen Papierkram noch einmal machen. In anderen Ländern sind Institute gut organisiert, mit weniger Bürokratie und Einschränkungen als hier. Tja, Labor auf einer einsamen Insel, das ist bloß Level 1. Aber Emmanuelle Charpentier hat den Endgegner besiegt und leitet heute als Professorin die Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Jennifer Doudna forscht noch immer als Professorin an der Universität Berkeley und engagiert sich international für einen verantwortungsbewussten und international geregelten Umgang mit dem von ihr mitgeschaffenen Werkzeug. In einer Sendung der amerikanischen TV-Senderkette PBS vom April 2023 sagte sie, als wir mit CRISPR anfingen, hatte ich eines Nachts einen Traum. Ein Kollege bat mich, einem Freund CRISPR zu erklären, und der Freund stellte sich als Hitler heraus. Hitler mit einem Schweinegesicht und einem entsetzlichen Blick, der mich dazu brachte, mir einige der schlimmsten Aspekte der Genomeditierung vorzustellen, wenn sie unverantwortlich eingesetzt würde. Und als ich aus diesem Traum aufwachte, dachte ich, dass es so wichtig ist, dass wir als Wissenschaftler gemeinsam darüber nachdenken, wie wir unsere Technologien verantwortungsvoll einsetzen. Na prima, hoffentlich träume ich heute Nacht nicht von Hitler mit Schweinegesicht. Schütteln wir den Albtraum ab, reden wir zum Schluss noch einmal kurz über den Traum und Evie Junior. Es ist zu früh, von einer Heilung zu sprechen. Doch der junge Mann ist glücklich. Seit mehr als 2 Jahren hatte er keine der krankheitstypischen Schmerzkrisen mehr. Dieses Kapitel meines Lebens ist vorbei, sagt er und ist bereit für ein neues Kapitel. Meine Partnerin und ich haben über Kinder gesprochen. Am 8. Dezember 2023, 3 Tage vor Emmanuelle Charpentiers 55. Geburtstag, genehmigte die amerikanische FDA 2 Gentherapien zur Behandlung der Sichelzellkrankheit. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Nachricht eins der schönsten Geschenke war. Noch ist unklar, ob die Therapien wirklich langfristig wirken und sicher sind. Außerdem kosten sie Millionen, aber der erste Schritt ist gemacht. Wir bedanken uns sehr bei Professor Nikolaus Knöpfler, dem Leiter des Ethikzentrums an der Uni in Jena, und natürlich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr fandet diese Geschichte genauso spannend oder verwirrend wie ich. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify. In unserer nächsten Folge erzähle ich euch von Henri Dunant, der eigentlich nur sein Business retten wollte und stattdessen die wichtigste humanitäre und medizinische Organisation der Welt gründete. Bis dann, eure Andrea Sawatzki. Bleibt gesund und neugierig.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers WakeWord: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung: Josefine Ahleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den WakeWord Studios in München.